Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Jahren beschäftigt die österreichischen Sicherheitsbehörden ein Thema. Wie kann man Kriminelle und Terroristen überwachen, die über verschlüsselte Online-Messenger-Dienste wie etwa WhatsApp oder Signal kommunizieren? Technisch und rechtlich ist das in Österreich derzeit nicht möglich. Das soll sich jetzt ändern. Die schwarz-rot-pinke Regierung hat einen neuen Entwurf zur Messenger-Überwachung ans Parlament geschickt. Aber kann diese Überwachung wirklich Terroranschläge und Verbrechen verhindern? Und welchen Preis zahlt dafür unsere freie Gesellschaft? Darüber sprechen wir heute. Jan-Michael Machert, du bist Redakteur Innenpolitik und Chronik beim Standard und Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur Investigativ beim Standard. Jan, gib uns zu Beginn vielleicht mal einen ganz groben Überblick. Was ist überhaupt diese Messenger-Überwachung und warum will es das ÖVP-geführte Innenministerium eigentlich seit Jahren unbedingt?
Also es geht eigentlich um die Erfahrungen der vergangenen Jahre, was Terror betrifft, was aber auch Spionage betrifft und was auch die organisierte Kriminalität, also gerade so den illegalen Drogenhandel betrifft im größeren Stil, weil man einfach das Gefühl hat, man ist ins Hintertreffen geraten. Und das stimmt vermutlich auch, weil genau diese Gefährderinnen und Gefährder in allen Bereichen uns etwas voraus haben, nämlich sie verwenden, wie wir alle eigentlich mittlerweile, verschlüsselte Chatkommunikation auf unterschiedlichsten Kanälen wie Signal, WhatsApp und Co. Und das große Problem, das der Staatsschutz hat oder auch andere Behörden wie das Bundeskriminalamt, ist, dass sie sehr oft zwar wissen, wer die Gefährderinnen und Gefährder sind, aber nicht wissen, was sie im Schilde führen. Und sie wissen auch, mit wem sie sich umgeben, aber nicht, welche Pläne sie schmieden. Und das soll sozusagen diese Chat-Überwachung aus ihrer Sicht ein Stück weit lösen können. Also sprich, es ist kein Allheilmittel. Also es ist jetzt nicht so, dass man, sobald man diese Chat-Überwachung hätte, jetzt den Terroranschlag automatisch immer verhindern kann. Aber es könnte ein Puzzlestück sein, um sozusagen näher an die Gefährderinnen und Gefährder heranzukommen, beziehungsweise auch an ihre potenziellen Pläne in Zukunft.
Jan, jetzt hat es in der Vergangenheit bereits mehrere Anläufe gegeben, diese Messenger-Überwachung einzuführen. 2019 beispielsweise kippte der Verfassungsgerichtshof das damalige Modell der türkis-blauen Regierung noch unter dem Namen Bundestrojaner. Könntest du uns vielleicht kurz einen historischen Abriss darüber geben, wie sich denn diese Messenger-Überwachung in den Jahren entwickelt hat?
Ich meine, 2019 ist ein wichtiges Datum dahingehend, das ist schon angesprochen. Das ist so ein Stück weit der Kipppunkt des Ganzen und wird auch immer referenziell hergenommen, wenn es um die Frage geht, ist es rechtlich überhaupt möglich, über was wir da momentan sprechen, über diese sogenannte Chat-Überwachung oder Bundestrojaner, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das ist auch zum Beispiel für die NEOS so ein wichtiges Ereignis, weil die NEOS waren da damals sehr dahinter, dass dieser Bundestrojaner fällt, damals auch zu Recht, weil er viel zu weit gefasst war und auch aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs einfach ein zu gravierender Eingriff war in die Privatsphäre der Personen und schlicht auch zu wenig, ich sage jetzt mal, zu wenig kontrolliert, deshalb auch zu breit gefasst. Dann hat sich eigentlich relativ lange dahingehend nichts getan. Also ich glaube einfach, dass der Bundestrojaner, auch das Wort Bundestrojaner, glaube ich, löst ja in allem von uns was aus. Also das verbinden wir alle mit einer gewissen Form von Massenüberwachung und mit einer gewissen Angst. Ich glaube, da wird dann auch der Fabian nochmal näher drauf eingehen später. Und dann kann man sagen, eigentlich durch die Reform vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hin zur DSN, zur Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst und durch den neuen Direktor, der neu ist jetzt mittlerweile übertrieben, also doch schon eine gewisse Zeit im Amt, war das dann plötzlich eine ganz große Forderung, weil man einfach in den vergangenen Jahren gemerkt hat, dass man da Nachholbedarf hat. Der Omar Hadjavi-Birchner, der Staatsschutzdirektor, verweist auch immer wieder auf die anderen Länder, dass auch innerhalb Europas andere Länder einfach mehr Möglichkeiten haben. Wir sehr stark abhängig sind auch davon, was uns ausländische Dienste geben. Das ist, glaube ich, auch auf zwei Ebenen zu sehen. Es ist eigentlich gar kein Nachteil, von ausländischen Nachrichtendiensten Informationen zu bekommen. Das ist einfach ein völlig normaler Informationshandel, wie er stattfindet. Und es ist auch gut so, dass wir da immer wieder was erfahren. Das Problem ist nur, dass wir mit diesen Informationen oft nicht umgehen können. Das heißt, wir haben diese Information. Geht es zum Beispiel auf das Beispiel des mutmaßlichen Anschlags auf die Pride, diese Anschlagspläne. Wir haben diese Info vielleicht aus dem Ausland, können die aber oft vor Gericht nicht vorlegen, weil das nicht gerichtsverwertbar ist. Das heißt, so viel wie der Staatsschutz darf vor Gericht oder der Staatsanwaltschaft seine Quelle nicht bekannt geben. Das heißt, dieser Tipp, den man da bekommen hat, wo vielleicht dieser inkriminierende Chat vorkommt, kann nicht verwendet werden. Das wirkt sich sozusagen auf die Länge der U-Haft aus zum Beispiel, aber auch, wie wir jetzt sehen, in dem gesamten Konvolut auch auf den Gerichtsprozess zum Beispiel, auf die Beweislast, die man hat. Nämlich auch insofern, dass man diesen Beweis dann über viele, viele Monate über Rechtshilfe ansuchen in die Richtung Ukraine oder in Richtung Belgien versucht beizuschaffen, dann schafft man es nicht und im Endeffekt steht man dann so ein bisschen als dämlich da in der Öffentlichkeit, weil dann denkt man sich, na gut, da war ja eigentlich nichts und eigentlich sind die alle gar nicht gefährlich und so. Das, was sozusagen diese Chat-Überwachung aus Sicht des Staatsschutzes da leisten könnte, ist einerseits, wann plane ich eine Razzia, also sprich, wann ist Gefahr im Verzug, das besser abschätzen zu können und gleichzeitig die Beweislast zu erhöhen, indem man eventuell nicht vielleicht diesen inkriminierenden Chat, was ich liegen hat, aber vielleicht die möglichen Pläne oder Tathandlungen, die geplant sind, im späteren Verlauf einfach live mitlesen kann und die auch vor Gericht oder vor der Staatsanwaltschaft vorlegen kann. Und das ist so die rudimentäre Geschichte der vergangenen Monate. War für die Parteien sehr, sehr schwierig, diese Diskussion, weil entweder man hat sie gar nicht geführt oder, sage ich mal, man ist immer so in diesem Mittelpunkt gestanden, die ÖVP hat es immer gefordert. Die Opposition war da aufgrund von datenschutzrechtlichen Dingen sicherlich zu Recht skeptisch, weil auch lange kein Entwurf vorgelegen ist. Dann war das ein ziemlicher Schnellschuss nach dem abgesagten Taylor Swift-Konzert, also rund um diese Anschlagspläne da rundherum. Das hat man dem Entwurf auch angesehen, dass der einfach sehr schnell quasi erstellt worden ist und da und dort noch Mängel drinnen waren. Und deshalb war die Opposition da immer sehr, sehr skeptisch. Und auch innerhalb der SPÖ und NEOS war man da immer sehr skeptisch. Mittlerweile ist, würde ich sagen, die Skepsis innerhalb der SPÖ gefallen. Man nimmt es, glaube ich, einfach mittlerweile einfach hin. Bei den NEOS ist die Skepsis noch da und da wartet man jetzt einfach ab, wohin die Reise geht.
Das werden wir uns im Laufe dieses Gesprächs noch einmal genauer ansehen. Die Rolle der verschiedenen Parteien, allen voran natürlich auch der FPÖ, die ja da eine 180-Grad-Wende hingelegt haben in den letzten Jahren. Fabian, aber bleiben wir noch mal ganz kurz etwas rudimentär, gehen wir auf die technische Ebene. Wie funktioniert denn das überhaupt, wenn ein Staatsschützer gerne bei einem Terroristen im Chat mitlesen möchte? Wie geht das vonstatten? Wie funktioniert das? Also wie würde es funktionieren, wenn denn diese Überwachung tatsächlich legal wäre?
Ja, also ich glaube, wir müssen da ein paar Unterscheidungen treffen und beziehungsweise Klarstellungen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man von außen Signal oder WhatsApp knackt, die ja stark verschlüsselt sind. Da gibt es andere Initiativen, zum Beispiel im EU-Parlament, da die Verschlüsselung aufzuweichen, um einen Weg hineinzufinden. Aber worum es tatsächlich geht, ist quasi Zugriff auf das Handy zu bekommen. Also man geht den Weg, dass man in das Smartphone eindringt oder in den Laptop und dort dann quasi mitliest. Es gibt auch keine Messenger-Überwachung in dem Sinn, dass es Lösungen gäbe, die ganz spezifisch dann nur Signal oder WhatsApp mitlesen, sondern der Ermittler ist dann im Gerät drinnen und hat Zugriff auf alles, theoretisch. Und damit er da hineinkommt, ist natürlich eine Lücke vonnöten. Das heißt, eine Lücke in iOS oder in Android, die ausgenutzt werden kann, um diese Schadsoftware auf das Smartphone zu bringen. Und das ist natürlich eine große Problematik, weil gleichzeitig versuchen wir ja, diese Lücken zu schließen, weil wir eben nicht wollen, dass unsere Geräte angreifbar sind durch Cyberkriminelle, durch andere Nachrichtendienste, feindliche, unter Anführungszeichen, zum Beispiel Russland, China etc., Industriespionage und so weiter. Das heißt, einerseits geben wir alle massiv viel Steuergeld aus, um Lücken zu schließen, und ein Teil der Regierung versucht dann, diese Lücken zu nutzen. Und man kann da dann sehr in die Tiefe gehen, aber sagen wir es mal so, wo diese Lücken herkommen, das Wissen über diese Lücken, das ist nicht unbedingt der sauberste Marktplatz. Da gibt es Hacker weltweit, junge Hacker, die ihr Wissen feilbieten. Das steigern dann Firmen mit, wie zum Beispiel die NSO Group oder andere Hersteller von Spionagesoftware, teils über Zwischenfirmen steigern Nachrichtendienste selbst mit, teils aber auch Mafia-Strukturen, die das für Cyberkriminalität nutzen wollen. Das heißt, man befeuert einen Markt, den Handel mit Schwächen in unseren Computersystemen, und das ist etwas, das dann doch gefährlich ist. Aber über genau so eine Lücke wird dann der Bundestrojaner auf dem Gerät installiert, und auch das kann durch vielleicht noch kurz zwei Methoden erfolgen. Entweder nämlich aus der Ferne, was eine sehr komplexe technische Anfertigung vonnöten macht, oder Ermittler brechen in die Wohnung ein und schnappen sich das Smartphone, was ja auch schon eine Schwierigkeit ist, weil wer geht ohne Smartphone außer Haus? Oder man stiehlt das Smartphone kurz aus dem Rucksack oder der Hosentasche der Zielperson, installiert eine Software und legt es wieder zurück. Also das ist alles nicht so einfach, wie manche aus der Politik das darstellen.
Fabian, hätte ich eine Nachfrage an dich. Glaubst du, dass, wenn man sich jetzt diese komplizierte Vorgehensweise anhört, die du gerade geschildert hast, und wenn man das vergleicht mit Aussagen der Politiker, die für diese Maßnahme sind, ist allen tatsächlich bewusst, wie technisch kompliziert, aufwendig und vielleicht auch gefährlich das sein könnte?
oder werden da gerne auch mal einfach politische Phrasen wiederholt? Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das.
Also ich glaube, dass da relativ geringe Vorstellung davon herrscht, worüber wir tatsächlich reden. Also teilweise ist es ja sogar so, dass zum Beispiel dann immer wieder Telegram genannt wird, obwohl Telegram oftmals die Kommunikation auch über frei zugängliche Gruppen und Kanäle erfolgt, was damit aber wirklich überhaupt nichts mit einem Bundestrojaner zu tun hat. Teilweise redet man eben von Messenger-Überwachung im Sinne, dass man zum Beispiel Meta, also Facebook und WhatsApp, dazu zwingt, die Verschlüsselung selber herabzusetzen und so Hintertüren zu schaffen. Und jetzt beim Bundestrojaner eben redet man konkret von einem Gerät. Und ich glaube nicht, dass jetzt auch die Sicherheitspolitiker das so aufdröseln können, sondern dass man einfach sieht und dass dieses Argument ja auch auf den ersten Blick sehr überzeugend ist, so wie es der Jan gesagt hat, die können verschlüsselt kommunizieren, das darf nicht sein, wir können ja auch Telefone überwachen und so einfach, glaube ich, wird es dann politisch übersetzt.
Ja, da möchtest du was dazu sagen.
Genau, also da hätte ich noch einen Einwurf, wo ich dem Fabian ja auch recht geben muss. Ich meine, wir haben es jetzt die letzten Monate ja auch immer wieder gehört in Bezug auf Fälle, wo es nichts geholfen hätte, muss man auch dazu sagen. Also das ist vielleicht auch für die Bevölkerung extrem schwierig, weil wir es eigentlich mit einer sehr sensiblen Maßnahme zu tun haben. Aber der Innenminister zum Beispiel nach dem Attentat in Villach gesagt hat, na, wir brauchen jetzt unbedingt mehr Kompetenzen, wo man dann ja auch später einräumen musste und das ja auch klar ist, war ein mutmaßlicher Einzeltäter, den man nicht kannte, der also den Behörden nicht bekannt war, den hätte man nicht überwachen können zum Beispiel. Es kam in den vergangenen Monaten und Wochen immer wieder vor, dass man diese Maßnahme gefordert hat, nämlich immer in Bezug auf Fälle, wo es wirklich nichts gebracht hätte. Und ich finde, es ist auch so eine Schwierigkeit der Politik, dass man das jetzt unbedingt vorantreiben wollte, vielleicht auch aus, sage ich mal, aus Staatsschützersicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt aus nur negativen Gründen, wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung der Datenschützer schaut, also die Polizei will jetzt, glaube ich, dahingehend nicht nur was Schlechtes aus der Sicht, sondern hat auch eigentlich ganz gute Argumente dafür. Aber was natürlich die Situation der Politiker dahingehend schwächt ist, wenn ich es immer dann bringe, nach jedem Fall, so quasi als Anlassgesetzgeber, na, jetzt müssen wir aber, und dann passt es aber irgendwie miteinander nicht zusammen. Also auch ein Beispiel, wir haben beim Hintergrundgespräch vor kurzem gehört, völlig anderer Fall, weil kein Terroranschlag, aber im Milieu der Drogenhändler der serbischen oder der Clan-Kriminalität in Wien, dass es beinahe einen Anschlag gegeben hätte 2020 im März. So, der war geplant, da war ganz, ganz viel dahinter an Organisation und dann kam auch sozusagen die Forderung mit, na, wir hätten das ja verhindern können, hätten wir den Bundestrojaner gehabt. Da muss man schon ganz ehrlich sagen, da bin ich mir da nicht sicher, weil das war so kleinteilig orchestriert, also ob man da wirklich und auch in Bezug nämlich auf, sage ich mal, wirkliche verschlüsselte Kommunikation, also auf Kryptochats zum Beispiel, kenne ich ihm jetzt technisch zu wenig aus oder bin zu wenig ausgereift, aber ob das sozusagen wirklich diesen Anschlag verhindert hätte, hätte man das gehabt, sehe ich zumindest fraglich, sagen wir es mal so. Und es kommen halt momentan immer wieder diese Forderungen halt in Bezug auf Fälle, wo ich mir vielleicht als normaler Staatsbürger denke und dann lese ich aber im Standard später, na, eigentlich war das ein mutmaßlicher Einzeltäter, schwierig. Also auch da, glaube ich, büßt die Politik oft einfach an Vertrauen ein, dahingehend, weil sie, glaube ich, da die Bevölkerung ein bisschen zu wenig mitnimmt. Worum geht es eigentlich wirklich? Und was passiert da eigentlich wirklich? Weil ich meine, zum Beispiel auch in die Pressekonferenz wirkt dann zwar sehr schön, aber ich glaube, man muss gerade bei so sensiblen Eingriffen einfach die Bevölkerung mitnehmen, damit sie es versteht irgendwie. Jetzt nicht, weil die Leute dumm sind, sondern weil es einfach wahnsinnig sensibel und wahnsinnig komplex ist. Und das fehlt, glaube ich, schon.
Das klingt nach Anlassgesetzgebung, wo Anlass und Gesetz dann am Ende des Tages eigentlich nicht wirklich zusammenpassen.
Ja.
Jan, ein weiterer Kritikpunkt, der immer wieder angebracht wird, ist die Frage, was denn die Ermittlerinnen oder der Ermittler, anders gesagt der Staat, was den daran hindern soll, auch andere Personen zu hacken oder ihre Nachrichten und ihre Kommunikation am Smartphone abzusaugen, Journalisten, Richter, Oppositionelle etc. Das ist ja auch in EU-Staaten beispielsweise schon passiert, Spanien, Polen, Ungarn etc.
Ja, ich meine, das ist natürlich eine Gefahr, die man wahrscheinlich nie vollends ausschließen kann, weil wir auch nicht wissen, was in Zukunft passiert, wer da an den Schalthebeln sitzt. Ich meine, wir hatten ja, oder ich sage gerade der Staatsschutz oder das ehemalige BVD, hatte ja mehr als genügend Skandale rund um die eigenen Leute, rund um eigene Agenten. Egisto Ott, glaube ich, ist mittlerweile so gut wie allen ein Begriff. Ich glaube, es kann immer alles korrumpiert werden, auch jetzt schon die Maßnahmen, die auch schon weit gehen, die wir jetzt schon haben, also wir können auch jetzt Telefone abhören. Die Frage muss man sich stellen, darauf habe ich auch keine hundertprozentige Antwort, was halt eher wiegt, die Sicherheit, also sprich ist diese Maßnahme so sinnvoll, dass sie uns wirklich Sicherheit bringen kann? Das ist die große Frage, die sie stellt. Ich glaube, die muss man sich politisch und gesellschaftlich stellen. Und der Gefahr, die natürlich nicht vollends auszumerzen ist. Ich meine, natürlich, wir haben jetzt ein Gesetz vorliegen, da steht total viel drinnen in Richtung Rechtsschutzbeauftragten, das Bundesverwaltungsgericht muss zustimmen. Das ist ein ziemlich engmaschiger Prozess, nämlich auch die Software kann nur gemeinsam mit diesem Rechtsschutzbeauftragten besorgt werden und so weiter. Also der muss drüber schauen. Wir wissen halt noch nicht, wer ist dieser Rechtsschutzbeauftragte. Wir wissen auch nicht, wie funktioniert es dann tatsächlich ad hoc im Bundesverwaltungsgericht. Also auch da ein Beispiel, vielleicht erinnern sich manche an die Operation Luxor, ein riesengroßes Ermittlungsverfahren. Da war der Stempel auch relativ schnell da, sage ich mal, für dieses Verfahren. Ich glaube, das muss dann halt auch die Praxis ein bisschen beweisen, wie vertrauenswürdig das alles ist. Also die Politik oder die Behörde muss sich halt schon sehr bewusst sein, sollte es tatsächlich kommen, da gibt es ja noch etliche Hürden, die dieses Gesetz nehmen muss, gehört da schon sehr viel Vertrauen dazu und das kann halt nur die Politik schaffen, beziehungsweise die Behörde mit ihrer Arbeit. Aber ich glaube, ohne dass ich jetzt dem Staatsschutz da jetzt was Negatives unterstellen will, im Gegenteil, ich glaube, dass da schon fähige Leute dahinter sind, die schon was Gutes für Österreich vorhaben grundsätzlich. Aber ich glaube, zu 100% ausschließen, dass das einmal korrumpiert werden könnte, wie du sagst, haben wir in anderen Ländern gesehen, ist vermutlich möglich, nehme ich an.
Fabian, jetzt hat Jan schon die rechtlichen Rahmenbedingungen kurz skizziert, wenn man sich diesen Entwurf ansieht. Wie bereits angesprochen, es gibt einen Rechtsschutzbeauftragten, der ständig eingebunden ist. Die gerichtliche Anordnung ist nötig. Die Betroffenen müssen im Nachhinein sogar informiert werden. Es ist zeitlich beschränkt und es gibt weitere Einschränkungen. Das klingt zumindest beim ersten Lesen so, als würde die Regierung hier maximal vorsichtig vorgehen. Wie siehst du das?
Ja, es klingt alles super, wenn man es so macht, aber wer kontrolliert, dass man es so macht? Also wir haben ja vorhin ja noch über die Geschichte des Bundestrojaners referiert hat. Also wir haben ja schon 2008 in einem Dschihadistenfall gesehen, dass zum Beispiel die Bundesregierung einfach ohne jegliche gesetzliche Grundlage den Bundestrojaner eingesetzt hat. Es gab auch immer wieder relativ starke Indizien, dass es damals im spektakulären Tierschützerfall zum Einsatz von so Spionagesoftware gekommen ist. Also ich finde, es muss man sich schon genau anschauen, ob das tatsächlich so funktioniert. Wie gesagt, mit Blick auf die Fälle zum Beispiel Egisto Ott, also wo einfach unbemerkt und selbst nach dem Beginn der Ermittlungen gegen ihn einfach offenbar Dutzende Daten illegal abgefragt werden konnten. Es gilt die Unschuldsvermutung, er bestreitet das. Aber trotzdem, und ja auch die ganze BVD-Affäre an sich auch mit gespeicherten Daten zu tun hatte, die viel zu lang gespeichert wurden und so weiter und so fort. Ja, also da muss ich sagen, dass mein Vertrauen in Sicherheitsbehörden insgesamt endend wollend ist, weil die immer mehr Informationen und so viele wie möglich erlangen wollen. Das hat jetzt gar nichts spezifisch mit der DSN zu tun und den Leuten, die dort arbeiten. Aber wenn man sich's weltweit anschaut, allein von Snowden ausgehend bis jetzt, es gibt eigentlich alle paar Jahre riesige Datenskandale und oft waren dann auch Gerichte eingebunden, die halt dann im Geheimen tagen, es wird hier ja auch nicht öffentlich sein, die die Erlaubnis geben und so weiter und so fort. Das ist einfach die Frage der Transparenz und wie man da in Nachrichtendienste reinschauen kann, ist eine ganz schwierige, glaube ich.
Ich meine, absolut richtig und ich glaube, das sind jetzt eben genau diese zwei Seiten. Also die Seite, die der Fabian betrachtet und die andere Seite, die, wo man natürlich schon merkt, dass wir was aufholen müssen. Also sprich, wir haben da schon eine gewisse Lücke, die sehen wir. Die Frage ist nur, wie schließen wir sie oder wollen wir sie schließen? Das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns gesellschaftlich, medial natürlich, wir sind ja auch ein Teil der Gesellschaft, auch uns überlegen müssen, was uns wichtiger ist. Beziehungsweise, ob diese, das ist ja auch, wie gesagt, kein Allheilmittel, das betonen sie auch immer wieder, es kann eben ein Mosaiksteinchen sein, es wird ja auch im Entwurf betont, dass ja alle anderen Maßnahmen aussichtslos sein müssen, erst dann kann man sie verwenden. Das ist jetzt auch zumindest einmal festgehalten. Das muss man dann auch in der Praxis sehen, wie oft es dann wirklich eingesetzt wird. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir uns manchmal in gewissen Bereichen, also gerade wieder, wenn ich an den mutmaßlichen Anschlagsplan auf das Taylor Swift-Konzert mir überlege, es ist dann schon richtig, das Geschäft der Anwälte dann teilweise zu sagen, das war ja nicht mehr als ein Tischfeuerwerk, der hat zwar eine Bombe bauen wollen, aber das hätte nichts ausgelöst. Ich glaube, dass wir manchmal ein bisschen schneller wären mit dem, wenn wir da schon mehr Informationen hätten gleich zu Beginn. Weil jetzt werten wir quasi das Handy von Beran A. aus, kommen immer öfter drauf, boah, eigentlich ein Wahnsinn, der hat Gewaltfantasien seit vielen, vielen Monaten, ein Jahr davor schon, hat Anschlagspläne gehegt mit einem anderen gemeinsam. Wir hätten vermutlich schon viel, viel früher teilweise gewusst von diesen Dingen oder mit wem er zumindest in einem Netzwerk ist. Also darum geht es ja auch oft. Es geht ja oft um Aufklärung. Und ich glaube, wir sind da manchmal deshalb einfach auch zu langsam, weil es dann halt einfach personell sie oft nicht ausgeht. Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die der Fabian auch ins Treffen führen würde. Also wenn das käme, müssten wir natürlich Personal aufstocken im Staatsschutz und auch inhaltlich. Und vor allem, oft dauern die Ermittlungen lange. Ich meine, das Ding ist, diese Pride-Ermittlungen rund um diese Anschlagspläne haben irrsinnig lange gedauert. Also eben wegen Rechtshilfeersuchen und so weiter. Wir wären da schon viel, viel weiter, hätten wir da einfach viel, viel mehr Informationen schon davor gehabt, die wir ad hoc hätten auswerten können. Und mir kommt vor, wir brauchen da ewig. Jetzt nicht, weil die Leute nicht arbeiten, sondern weil wir oft einfach die Möglichkeiten nicht haben und wirklich oft sehr stark nachgelagert arbeiten. Und das, was ich halt schon mir denke manchmal, zum Beispiel bei Beran A. war das irrsinnige Glück, dass der im Garten probiert hat, seine Bombe zusammenzubauen, so mutmaßlich. Wenn wir den nicht im Garten sehen, bei der operativen Handlung, bei der mutmaßlichen, haben wir wieder das Problem. Okay, dann macht er irgendwas in seinem Haus, trifft sie ab und zu mit Leuten, fährt vielleicht ein bisschen wahnsinnig mit seinen Freunden im Auto herum. Man hat vielleicht den Tipp aus dem Ausland, plant vielleicht einen Anschlag und dann greift man zu und erfährt dann quasi erst in der Wohnung, wie weit ist er überhaupt. Das ist schon eine Lücke, die wir haben. Und weil zum Beispiel, wir hätten uns bei diesen mutmaßlichen Pride-Anschlagsplänen, hätten wir uns vermutlich die Razzia erspart, weil am Ende jetzt dann geheißen, naja gut, die haben zwei Software-Pistolen, ein Wahnsinn, und da reiten dann plötzlich der Cobra-Beamte rein. Also das verstehe ich schon aus Sicht des Staatsschutzes, dass man manchmal sich die eigene Unsicherheit und Überreaktion, also diese Blindheit, vielleicht ersparen könnte in einzelnen Fällen. Es darf halt nicht überhand nehmen, das definitiv nicht. Das betrifft aber, finde ich, mehrere Maßnahmen, genauso den Lauschangriff wie alles andere, die müssen halt einfach gezielt eingesetzt werden, weil, und das sagt oder hört man ja auch von Staatsschützern im Hintergrund, ich meine, sie haben das Personal ja auch gar nicht, um das wirklich so großflächig einzusetzen. Ich meine, da sitzt dann einfach der gesamte Staatsschutz nur noch an, weiß ich nicht, 10 mutmaßlichen Anschlagsplanern. Das funktioniert dann so nicht. Also wenn, muss es sehr gezielt sein. Da muss ich, glaube ich, auch die Behörde immer selber an der Nase nehmen, immer selber kontrollieren und auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Und das ist sie, glaube ich, auch der Gesellschaft dann auch schuldig. Mit der Macht kommt dann auch die Verantwortung. Und ich glaube, das müssen sie halt erst beweisen. Die Politik aber ganz genauso.
Ein ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil der Name Egisto Ott jetzt bereits des Öfteren gefallen ist. Die Kolleginnen von Inside Austria haben diesem Fall auch eine eigene Folge gewidmet. Wir hauen die in die Shownotes, dann können Sie es da nachhören. Jan und Fabian, wechseln wir vielleicht noch einmal ganz kurz auf die politische Ebene, wer dafür ist und wer dagegen. Wir haben jetzt vorher schon angesprochen, dass die FPÖ da in den vergangenen Jahren ihre Meinung radikal geändert hat. Ursprünglich waren wir beim Bundestrojaner noch dabei. Herbert Kickl war sogar Innenminister in dieser Zeit in der türkisblauen Regierung. Jetzt ist man aber wohl der wahrscheinlich lauteste Kritiker im Parlament, wenn es um die Messenger-Überwachung geht. Fabian, vielleicht fangen wir mit dir an. Warum glaubst du, hat die FPÖ da ihre Meinung so radikal geändert?
Naja, man kann sagen, die FPÖ war vehement gegen den Bundestrojaner, bevor Herbert Kickl Innenminister wurde, und ist vehement dagegen, seitdem er nicht mehr Innenminister ist. Und als er selber die Zügel in der Hand hatte, war man dafür und hat es versucht einzuführen. Ich glaube, das ist eh relativ selbsterklärend. Man kann natürlich schon dann, wenn man sich das freiheitliche Wahlprogramm anschaut, dass die FPÖ in vielen Überwachungsthematiken schon relativ einheitlich dagegen ist, also sowohl was die Messenger-Überwachung, also mit dem Zugriff von außen betrifft, oder aber auch die physische Überwachung, Videoüberwachung und so weiter und so fort. Also die FPÖ hat da eine Linie, das kann man jetzt, wenn man es positiv betrachtet, kann man sagen, dass das vielleicht doch ein bisschen etwas mit dem freiheitlichen Namen zu tun hat und mit den geringen liberalen Wurzeln, die es vielleicht doch noch gibt. Wenn man da jetzt weniger wohlgesonnen ist, kann man sagen, dass es vielleicht eine Reihe von Personen aus dem Umfeld der FPÖ erwischen könnte, wenn der Bundestrojaner gegen Rechtsextreme zum Einsatz kommt. Das kann man so oder so sehen.
Ich glaube, da kommt dann auch noch dazu als Überleitung die Corona-Zeit. Ich glaube, dass es einfach in die freiheitliche Erzählung passt, der vergangenen Jahre und Monate, dieses Anti-Staat aufrechtzuerhalten. Also sprich, ihr werdet jetzt immer nur gegängelt und jetzt nicht nur, dass euch sozusagen der Staat vorschreiben wollte, wann und wie ihr euch impfen lasst, sondern jetzt will er euch quasi auch noch ausspähen. Also ich glaube, das passt schon in diese Geschichte, dass der Staat sozusagen oder dass die Gegängelten von jeder Krise der vergangenen Jahre, wurscht, ob das jetzt die Fluchtkrise ist, ob das jetzt Russland, Ukraine ist oder eben Corona, dass sozusagen immer die, die drauf gezahlt haben, war immer die Bevölkerung. Und ich glaube, das passt dann ins Narrativ rein, dass man sagt, naja gut, und jetzt kommt dann noch der Vaterstaat und späht dich quasi aus. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, mit dieser Erzählung. Und natürlich mit dem, was der Fabian gesagt hat, dass man halt einfach nicht in Verantwortung ist. Also ich glaube, vermutlich würde Herbert Kickl vielleicht durchaus ein Interesse hegen, wenn er andere Leute Terroristinnen und Terroristen nennt, vielleicht da und dort doch ins Handy reinschauen zu können. Oder halt der Staatsschützer, den er dann halt eingesetzt hätte zum Beispiel, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Es ist ja auch die offizielle Erzählung der FPÖ, dass man quasi während Corona seine Meinung geändert hätte, weil man in dieser Zeit gesehen hat, was der Staat mit der Bevölkerung machen würde, so zumindest die Erzählung der Freiheitlichen. Aber Jan, kann denn die FPÖ eigentlich noch irgendwas gegen die Einführung unternehmen?
Wir vermuten ja, weil in den Erläuterungen quasi so ein kleiner Passus drinnen steht, der mit dem Bundesverwaltungsgericht zu tun hat und der durch diese Änderung oder durch die neuen Zuständigkeiten, die das Bundesverwaltungsgericht bekommen würde, wäre es notwendig, dass alle neuen Bundesländer zustimmen. Und es ist ja so, dass in der Steiermark es jetzt einen blauen Landeshauptmann gibt, Mario Kunasek, ehemaliger Verteidigungsminister, und ich würde sagen, auch eine deutliche Nähe zu Herbert Kickl aufweist. Und wenn er gemäß der blauen Linie abstimmen würde, käme das Gesetz zumindest unserer Einschätzung nach so nicht zustande.
Ja, was man vielleicht zum Kunasek auch noch sagen muss, ist einerseits, ja, ist da jetzt viel Macht, wenn man das Gesetz nicht irgendwie anders schreiben kann und ihm dieses Vetorecht überträgt, da, um das politisch auch für die FPÖ zu nutzen. Andererseits, was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass das auch nicht dauern wird, bis dann die militärischen Dienste ebenfalls diese Möglichkeit bekommen in Österreich, also das Heeresnachrichtenamt und das Abwehramt. Also das nur am Rande erwähnt, weil wir immer über die DSN sprechen.
Es gibt also Möglichkeiten über den Landeshauptmann in der Steiermark. Jetzt vielleicht noch ganz kurz abschließend, um das Ganze abzurunden. Wir waren an diesem Ort, wo wir jetzt sind, schon einmal. Es gab schon mal einen Entwurf im Parlament, eben nach dem Taylor Swift-Anschlag mit Türkis und Grün damals noch. Es ist aber dann nichts geworden. Die tatsächliche Messenger-Überwachung ist nicht gekommen. Was glaubt ihr dieses Mal? Klappt es dieses Mal? Wird das eingeführt oder nicht?
Also mein Gefühl ist, dass die Messenger-Überwachung jetzt schon kommen wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Grünen haben das ganz gut gemacht, dass sie immer gesagt haben, naja, wir brauchen da eine ganz verfassungskonforme Regelung, eigentlich gewusst haben, dass das die Quadratur des Kreises ist und die ÖVP da so auf die lange Bank geschoben haben. Aber ich bin eigentlich recht pessimistisch aus meiner ablehnenden Perspektive. Ich glaube schon, dass das jetzt kommen wird. Und tatsächlich lässt es sich ja auch an sich schwer argumentieren, dass Österreich so etwas nicht haben sollte, wenn es eine Vielzahl anderer EU-Staaten eben so eine Messenger-Überwachung zum Einsatz bringen. Also ich glaube schon, dass das kommt. Und ich glaube, es wird dann nicht lang dauern, bis wir die ersten Skandale dazu haben.
Ja, in 2027 soll es, so der Plan zumindest, kommen. Wie siehst du das? Wird es das?
Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen. Also ich habe immer so ein bisschen probiert, so auch von Verfassungsrechtlern herauszuhören, wo die stehen. Die waren beim relativ zu Beginn sehr skeptisch, auch immer mit Hinblick auf das Urteil 2019. Mittlerweile ist man da auch recht offen und sagt, ja, es ist recht engmaschig, wirkt so, als könnte es durchgehen auf den ersten Blick. Ob das wirklich 2027 sein wird, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Mühlen in Österreich mahlen langsam. Also selbst wenn dieses Gesetz dann durch ist, wir brauchen erst die Software. Es wird hochgradig schwierig. Also auch da wird dann wahrscheinlich der Fabian einer der Ersten sein, wie ich ihn kenne, der sehr genau weiß, woher diese Software kommt, wer da dahinter steht. Ich glaube, das werden wir vermutlich auch sehr intensiv recherchieren. Ich glaube, dass das Korrektiv auch notwendig ist, begleitend, also medial, also auch politisch. Ich glaube, dass wir uns dann wirklich sehr genau anschauen müssen, wie ist dieses Bundesverwaltungsgericht wirklich darauf vorbereitet, wie schnell lässt sich das umsetzen, weil das ist ja auch nicht nichts, sozusagen diese Aufgabe, vor allem die ad hoc einschätzen zu können, weil auch wenn wir dann doch 3 Tage Zeit haben zum Beispiel oder ein paar Tage Zeit haben, das sind dann doch sehr großflächige, sensible Entscheidungen. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieser Rechtsschutzbeauftragte ausschaut. Wer ist das? Woher kommt der? Wie wird der bestellt? Das wird, glaube ich, auch sehr wichtig sein und vor allem auch von uns zu kontrollieren sein. Und dann bin ich einfach gespannt, wie schnell das dann wirklich kommt. Also ich glaube, da sind noch viele, viele kleine Hürden drinnen, abseits des Gesetzes, und 2027 ist bald.
Ihr beide werdet auf jeden Fall in der nächsten Zeit intensiv weiter recherchieren, was es denn mit dieser Messenger-Überwachung dann in Zukunft auf sich haben könnte. Lieber Fabian, lieber Jan, vielen Dank für euren Besuch.
Danke.
Sehr gern.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der weltweiten Talfahrt der Börsen geht es für die Märkte wieder bergauf. Der Grund, Trump hatte im Vorfeld eine 90-tägige Pause seiner Zölle für jene Länder angekündigt, die den USA ein Gegenangebot gemacht haben. Ausnahme bleibt China, hier werden die Zölle auf satte 125% angehoben. Zweitens, der künftige Präsident des österreichischen Fußballbundes wird kein anderer als der ehemalige Vizekanzler und ÖVP-Parteichef Josef Pröll sein. Darauf hat sich die ÖFB-Führungsriege gestern geeinigt. Der Überraschungskandidat Pröll ist dann bei der Wahl am 18. Mai der einzige Anwärter auf den Posten. Und drittens, am Samstag beginnen in ganz Österreich und in einigen Teilen Deutschlands die Osterferien. Autofahrerclubs warnen bereits vor starkem Verkehrsaufkommen ab Freitag. Besonders in Wien, Graz, Linz und Salzburg muss mit Verzögerungen gerechnet werden. Auch wer etwa auf der A13 unterwegs ist, muss wohl einige Verzögerungen einplanen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzecker, danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.